Eigentlich ist Steve Reich in meinen Augen ja eher ein Komponist, der in die neue Musik eigentlich heranführt, da die Rezeption von Minimal Music ja eher, hart gesagt, einfach ist. Das ist jetzt, hört sich ein bisschen brutal, aber Steve Reich gehört ja eigentlich zu den Komponisten, deren Anliegen es eigentlich nie war, mit der Musik vorsätzlich zu provozieren, anders wie es ja in der Nachkriegszeit hier in Deutschland sehr üblich war, mit den seriellen Kompositionstechniken der Zwölftonmusik, wo es eigentlich zum guten Ton gehörte, die Aufführungen so zu inszenieren, dass es skandalträchtig war. Aber das ist eigentlich nie Anliegen von Steve Reich gewesen. Insofern ist die Musik eigentlich, bietet sehr wenig Anlass. Und das ist eigentlich, was zeigt, dass hier der fremdenfeindliche Aspekt völlig im Vordergrund steht und nicht die Musik.
Und genau, ich finde es dann sozusagen gute Öde, über die Musik tatsächlich zu sprechen. Ich hatte das jetzt in sozusagen meiner Besprechung von diesem Vorfall in Köln auch schon mal ganz einfach benannt, dass ein wichtiges Element in der Musik von Steve Reich in der Wiederholung und im Schichten besteht und dass Steve Reich da diese Phasenverschiebung als ein wichtiges Stilmittel für sich entdeckt hat. Wenn man da jetzt noch ein wenig tiefer reingeht, die Musik von Steve Reich, die ist auch als Minimal Music bezeichnet worden, Begriff, den du jetzt auch schon angeführt hast. Ja. Vielleicht können wir mal versuchen, uns dem anzunähern, was das bedeutet. Also was ist da Minimal Music? Wie geht Steve Reich da vor?
Ja, also das ist ja jetzt so die Frühzeit, also das ist 67 komponiert. Die Minimal Music, eigentlich das Ausgangswerk, sozusagen der Startschuss, wird eigentlich immer gerne mit In C von Terry Riley gelegt. Das war 1964, das ist also sozusagen 3 Jahre nach diesem Startschuss entstanden. Wobei der Begriff zu dem Zeitpunkt ja auch noch gar nicht bestand. Der ist ja eigentlich so 1970 rum von Michael Newman eingeführt worden. Und zu diesem Zeitpunkt war sozusagen noch gar kein solcher klarer, umrissener Kanon. Der ist eigentlich erst dadurch entstanden. Und hier wird ja eigentlich nur eine einzige Technik angewendet, dass eben ein ganz simples Grundpattern durch Phasenverschiebung mit sich selbst konfrontiert wird. Und die Art, wie jetzt mit Patterns umgegangen wird, ist in der Minimal Music aber durchaus sehr verschieden. Also die eigentlich wesentlich häufigere Technik ist, dass die Grundphase im Takt eingesetzt wird, sich aber leicht verändert. Das heißt, dass also einzelne Stimmen die Lautstärke der Töne variieren, dass einzelne Töne hinzukommen, wegfallen, also dass man additiv und subtraktiv mit diesen Patterns arbeitet. Das ist jetzt in dieser Komposition nun gar nicht der Fall, sondern hier wird sozusagen mit diesem stilistischen Mittel der Phasenverschiebung gearbeitet. Das ist sozusagen eigentlich für Minimal Music eher untypisch, aber es ist nicht so klar umrissen, was jetzt die genaue Kompositionstechnik ist. Ne?
Du hattest jetzt gemeint, sozusagen dieser Minimal Music, das ist bei Steve Reich sozusagen die Frühphase seines Werkes, also das ist da, wo er sozusagen minimalistisch arbeitet. Das verändert sich dann im Spätwerk. Wie sieht es denn da aus?
Also Spätwerk, also ich würde jetzt eher sagen, so in der Mittelphase, da sind ja solche Kompositionen wie Music for 18 Musicians, Music for Large Ensemble, wo eben dieser Pattern-Charakter deutlich stärker auftritt. Das ist also sozusagen ein Jahrzehnt später. Und wo auch zum Beispiel beim Plattencover eine Webkarte quasi als Illustration für eigentlich so die Idee genommen wurde. Und wo also es eben sehr darum geht, dass man eigentlich wiederholende, repetitierende Muster hat und diese Muster variieren jetzt langsam. Also während er eben in der Frühzeit, also da gibt es ja noch andere Stücke, die auch mit dieser Phasenverschiebung arbeiten, zum Beispiel bei Drumming. Das ist ja auch eins der sehr bekannten Stücke von Steve Reich, wobei er da ja aber auch die andere Technik, dass eben die Patterns sich langsam verändern, mit dem das Schläge hinzukommen und wegfallen, auch anwendet, was bei Piano Faces nicht der Fall ist.
Ich würde vielleicht auch nochmal sozusagen versuchen, diesen Begriff der Minimal Music ein bisschen zu fassen oder zu gucken, inwiefern das sozusagen auf die Musik von Steve Reich zutrifft, weil du hattest jetzt dieses Plattencover da schon angeführt, sozusagen wo so ein Webstuhl drauf ist, und ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute...
Eine
Webkarte, also wo auch sozusagen Elemente ineinander verwoben werden, oder wie sieht das aus? Ja, genau. Das finde ich ist eigentlich sozusagen eine sehr schöne Verbildlichung von der Musik von Steve Reich, dass halt einzelne Momente halt sozusagen einzelne Elemente ineinander verschoben werden, miteinander verflochten werden. Und ich finde sozusagen, dass das ja zum Teil auch eine ganz schöne Fülle haben kann. Also es ist ja, wenn man da jetzt von Minimal Music redet, dann ist es ja nicht so, dass bei Steve Reich immer nur wenig oder nur Reduziertes passiert, sondern das hat ja sozusagen oft sogar auch eine Wucht. Also wie passt denn das zusammen? Also diese Fülle auf der einen Seite, Minimal Music auf der anderen.
die Fülle, das ist ja eigentlich auch, was auch ja bei diesem Startstück von Terry Riley in C der Fall ist. Das ist ja auch ein Musikstück, bei dem wird empfohlen von Terry Riley, dass man so um die 35 Musiker für die Aufführung nehmen sollte, wo also auch eine Riesenfülle an Tönen da ist, wo aber das Muster sehr reduziert ist, was die Musiker machen. Und durch die Wiederholung und Gleichförmigkeit des Musters mit langsamen Variationen ist es trotz dessen, dass es sozusagen so viele Töne sind, trotz dessen sehr minimal.
Wenn wir jetzt so ein Stück wie Piano Face nochmal nehmen, das ich ja vorhin auch schon angespielt hatte, ja. Also wenn man das vielleicht so ein bisschen beschreibt, was man da hört, dann finde ich, dass das auf der einen Seite erstmal sehr mechanisch klingt, also das klingt teilweise so, als würde wie so eine Art Spieluhr da in Gang gesetzt. Und auf der anderen Seite hat, finde ich, gerade dieses Repetitive, diese Wiederholung in dieser Musik, hat es für mich durchaus auch was Meditatives, wenn man da so ein bisschen zuhört. Vielleicht kann man sagen, dass es sogar was Spirituelles ist, was da zu Ohren bekommt, wenn man sich drauf einlässt. Jetzt ist ja ein wichtiger Einfluss für Steve Reich John Coltrane gewesen, den ich jetzt am Anfang gespielt hatte, ja. Der ja auch seine spirituellen Seiten hatte. Würdest du sagen, dass Steve Reich auch so eine spirituelle Seite hat?
Spirituell, muss ich jetzt sagen, weiß ich jetzt nicht wirklich, wie man das definieren soll. Also er selber kommt ja im Prinzip auch aus dem Bereich, dass er sich für Philosophie eben sehr interessiert hat. Er hat ja gar nicht direkt erst Musik studiert, sondern war ja erstmal als Bachelorstudent für Philosophie eingeschrieben und hat über Ludwig Wittgenstein dann auch seine Abschlussarbeit geschrieben. Das heißt also, er hat sich mit ja philosophischen Gedanken sozusagen schon in seiner Jugend sehr intensiv auseinandergesetzt. Und insofern ist natürlich auch dann eine transzendentale Versenkung sozusagen in so Gedanken gut vorstellbar.
Ich würde zum Abschluss nochmal auf die Arbeitsweise von Steve Reich eingehen. Also ja. Reich, der hat ja 1966 das Ensemble Steve Reich and Musicians gegründet. Die Arbeit in Ensembles ist für Steve Reich immer ziemlich wichtig gewesen. Und du hattest das im Vorgespräch auch schon gesagt, dass die Zusammenarbeit zwischen Steve Reich und den Musikern in diesen Ensembles, das ist was sehr Besonderes ist. Was ist denn das Besondere an der Arbeitsweise von Steve Reichs Ensembles?
Er hat mit seinen Musikern eigentlich sehr demokratisch zusammengearbeitet, also bei solchen Stücken, ich glaube zum Beispiel bei Music for 18 Musicians, haben die im Studio eben mehrfach das Stück eingespielt und haben dann gemeinschaftlich zum Schluss beraten, welche Aufnahme sie jetzt für die Veröffentlichung vorsehen. Das ist nicht, wo er sich sozusagen als Imperator vorhin hingesetzt hat und entschieden hat, das ist jetzt das Beste, das nehmen wir, sondern wo die Gleichberechtigung mit den Musikern, die eben für das Werden des Stückes genauso verantwortlich sind wie er als Komponist. Und auch bei den Plattencovern fällt halt eben auf, wenn man das so vergleicht mit anderen Sachen, dass dort gleichberechtigt alle Beteiligten eben auch abgebildet waren. Dass also damals bei den Vinylplatten hatte man ja noch viel Platz und dass man da eben Bilder von allen Musikern, dass man die eben auch gut erkennen konnte, dass man wusste, wer da alles gespielt hat.